Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 56. Bodengefüge. Es macht schon einen Unterschied, ob man im Labor aus einem Probefläschchen eine Bodenprobe analysiert oder ob man im Gelände an einem Bodenprofil steht und an diesem Beobachtungen vornehmen kann. Im Optimalfall tut man beides, wenn man einen Boden untersuchen will, denn sonst gehen wichtige Informationen verloren. Welche Informationen verloren gehen können, wenn man sich das Bodenprofil nicht anschaut, davon möchte ich euch heute erzählen. Es geht in dieser Folge um das Bodengefüge und um seine Aussagekraft hinsichtlich der Bodenentwicklung. Zum Bodengefüge kursiert die Fehlvorstellung, dass Böden mehr oder weniger einheitlich aus unterschiedlichen Körnern zusammengebaut sind, die einfach nebeneinander liegen. Das ist zwar auch eine Möglichkeit, und dazu komme ich gleich, aber die Art und Weise, wie sich Bodenpartikel räumlich organisieren, ist sehr viel vielfältiger und sie ist Ausdruck der physikalischen und chemischen Vorgänge, die in Böden im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte abgelaufen sind. Aber beginnen wir wieder ganz grundlegend. Wir können das Bodengefüge anhand des Größenmaßstabs in ein Mikro- und ein Makrogefüge unterteilen. Das Mikrogefüge ist natürlich im kleineren Größenmaßstab angesiedelt, praktischerweise tatsächlich im Mikrometerbereich, den wir mit unseren Augen nicht mehr erfassen können. In unserer heutigen Zeit dient uns modernste Technik zur Analyse des Mikrogefüges. Röntgen-CT-Scans können dreidimensionale Bilder von Bodenproben erzeugen, deren Mikrostruktur dann bis auf eine Porengröße von einem Mikrometer genau analysiert werden kann. Das Mikrogefüge spielt eine große Rolle bei bodenphysikalischen Prozessen wie der Wasserspeicherung und Wasserleitung, wie ich zum Beispiel in Folge 32 erklärt habe. Die Frage, wie groß Bodenporen sind und wie gut sie miteinander vernetzt sind, spielt auch für die Speicherung organischen Kohlenstoffs und für die Lebensbedingungen von Bodenorganismen eine herausragende Rolle. In dieser Folge möchten wir uns aber vorrangig mit dem Makrogefüge von Böden befassen. Das sind also Gefügeformen, die sich mit bloßem Auge identifizieren lassen, wenn man zum Beispiel im Gelände an einem Bodenprofil Beobachtungen notiert. Das Makrogefüge ist für viele Lernende ein Buch mit 7 Siegeln. Das hängt damit zusammen, dass die Abbildungen in einschlägigen Lehrbüchern nicht sehr eingängig sind und dass man die verschiedenen Gefügeformen auch am besten an Bodenprofilen beobachten sollte, weil man aus dieser Beobachtung sogleich Rückschlüsse auf die Bodenentwicklung ziehen kann. Zudem haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Gefügesystematiken entwickelt, die zur Verwirrung der Lernenden beitragen wollen. Da es mir hier darum geht, euch ein grundlegendes Verständnis der Bodenentwicklung zu vermitteln, werde ich mich in dieser Folge auf die Gefügesystematik nach Mückenhausen beziehen, wie sie auch im Schäffer-Schachtschabel besprochen wird. Allerdings hoffe ich, dass ich die grässliche Abbildung zu den Gefügeformen etwas aufbrechen und euch einen neuen Zugang ermöglichen kann. So gibt es in unserem Zugang 3 grundlegende Gefügeformen: das Einzelkorngefüge, das Kohärentgefüge und das Aggregatgefüge. Das Einzelkorngefüge ist die Gefügeform, die den Menschen bei Böden intuitiv sofort in den Sinn kommt, wie ich ja gerade erklärt habe. Man kann es beschreiben als eine Nebeneinanderlagerung von Einzelkörnern verschiedener Größe. Das Einzelkorngefüge spricht dafür, dass im betrachteten Teil des Bodens einfach chemisch, biologisch und physikalisch noch nicht so wirklich die Post abgegangen ist. Anders sieht das beim Kohärentgefüge aus. Das Kohärentgefüge erscheint äußerlich homogen. Es lassen sich also fast keine Einzelkörner mehr mit bloßem Auge erkennen. Das kann an der feineren Bodenart liegen oder daran, dass die einzelnen Bodenpartikel miteinander verkittet sind. Man nennt diese Sonderform des Kohärentgefüges dann Kittgefüge. Ein Kittgefüge besteht aus den vorhandenen Bodenpartikeln und einem Kitt, der sich zwischen ihnen befindet. Das kann zum Beispiel ausgefallener Kalk sein oder aber Oxidminerale, die zum Beispiel im Zuge einer Verbraunung oder Pozzolierung an dieser Stelle im Profil ausgefallen sind. Die komplexeste Gefügeform stellt das Aggregatgefüge dar und sorgt damit auch für die meisten Bauchschmerzen beim Lernen für die Bodenkundeprüfung. Aggregate sind nichts anderes als Verwachsungen oder Aneinanderhaftungen verschiedener Bodenpartikel, die in unseren Gefügeformen durch physikalische und biologische Prozesse entstehen können. Durch Quellung und Schrumpfung entstehen zum Beispiel Prismen oder Säulengefüge. Besonders Böden mit mäßigem Tongehalt neigen dazu, bei ausreichendem Wassergehalt aufzuquellen, also ihr Volumen zu vergrößern. Bleiben dann die Niederschläge für eine geraume Zeit aus, schrumpft der Boden wieder und es bilden sich vertikale Risse. Das Bodenmaterial zwischen diesen Rissen nimmt dann zum Beispiel die Form eines 3- bis 6-seitigen Prismas an oder einer 4- bis 6-seitigen Säule, deren Kanten abgerundet erscheinen. Säulen bilden sich vorwiegend in salzhaltigen Böden, sodass von dieser Gefügeform auch auf die chemischen Eigenschaften des Bodens geschlossen werden kann. Wenn quell- und schrumpffähige Böden mechanisch beansprucht werden, kann es zur Ausbildung eines Polyedergefüges kommen. Hier entstehen bei Schrumpfungsprozessen wieder vertikale Risse, die durch seitlich wirkende Scherkräfte durch diagonal verlaufende Risse ergänzt werden. Die Bodenaggregate zerfallen zu sogenannten Polyedern mit scharfen Kanten und glatten Seitenflächen, die dann Zeugen der Scherkräfte sind. Im Zuge der Bodenentwicklung geht ein prismatisches Bodengefüge irgendwann in ein Polyedergefüge über. Am weitesten entwickelt sind dann aber die Böden mit einem Rollaggregatgefüge, bei dem die Polyeder schon in runde Aggregatformen zerfallen sind. Rollaggregatgefüge können besondere Eigenschaften aufweisen, da die einzelnen Aggregate zwar überwiegend aus Bodenpartikeln der Ton- und Schlufffraktion bestehen, die Rollaggregate selbst aber der Sandfraktion angehören. Der betreffende Bodenhorizont kann daher die hydraulischen Eigenschaften eines grobkörnigeren Bodens annehmen. Man spricht dann von sogenannten Pseudosanden oder Pseudokiesen. Auch eine mechanische Beeinflussung durch den Menschen, zum Beispiel im landwirtschaftlichen Kontext, führt zur Ausbildung von sehr charakteristischen Gefügeformen. In Folge 53 habe ich euch bereits etwas vom sogenannten Plattengefüge erzählt, das durch eine mechanische Beanspruchung von oben verursacht wird, die mit einer Verdichtung der Böden einhergeht, wie wir sie in Fahrspuren von Landwirtschaftsmaschinen vorfinden. Beim Pflügen von Böden bilden sich im Oberboden sogenannte Fragmentgefüge, die aus Klumpen größer als 5 cm oder Bröckeln kleiner als 5 cm bestehen, auch eine typische Gefügeform, die durch den Menschen hervorgerufen wird. Nicht zuletzt haben auch die Bodenlebewesen einen Einfluss auf die Gefügebildung unserer Böden. Den Kot von Würmern und anderen Tieren bezeichnet man als Losung. Dementsprechend gibt es bei erhöhter Durchwurmung des Bodens ein sogenanntes Wurmlosungsgefüge zu bestaunen. Ganz gleich, ob es um den bodenbildenden Faktor Zeit, Organismentätigkeit oder menschlichen Einfluss geht oder um chemische und physikalische Prozesse in Böden, das Bodengefüge liefert uns wichtige Informationen darüber, was in unseren Böden los ist und wie sie entstanden sind. Ich hoffe, dass diese Folge etwas Ordnung in euer persönliches Wissensgefüge gebracht hat. Nun schaltet aber die Rundfunkgeräte ab und geht mal raus in die Natur. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.